Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckle.
Hallo Tina.
Hallo Katrin.
Wie ja, schön.
Ja, sehr schön, dass wir wieder zusammen sprechen. Ja, Katrin, worüber möchtest du heute gerne sprechen?
Ja, ich würde gerne mit dir über das Thema Autismus-Spektrum sprechen oder Autismus, weil ja, unsere Folge mit ADHS, die wir vor einer Weile hatten, ADHS im Erwachsenenalter, so nachgeklungen ist und ich mich seitdem sehr viel auch mit Neurodivergenz auseinandergesetzt habe und das Bedürfnis hatte, dass wir genauso viel Aufmerksamkeit ja auf das Thema Autismus lenken. Und genau, deswegen freue ich mich sehr auf die Folge.
Ja, ja, stimmt. Ne? ADHS ist gerade so ein großes Thema oder auch Neurodiversität, aber eigentlich Autismus ist es noch nicht ganz so sehr im Vordergrund, ne? Oder wenn man jetzt so auf Social Media guckt oder in so ja in den Medien einfach, wobei es sicherlich ein Bild von Autismus gibt, was viele Menschen haben, mehr als bei anderen. Ja, ich wollte gerade sagen, psychische Störungen, ne? Ob es eine Störung ist, können wir ja dann nachher auch nochmal diskutieren. Aber es gibt auf jeden Fall, denke ich, schon auch so ein stereotypes Bild dazu. Und wenn du magst, kannst du ja vielleicht auch mal schon mal so eine kleine Einführung geben. Was ist denn eigentlich Autismus? Was ist auf dem Spektrum sein? Was ist denn Asperger? Da schwirren ja auch so verschiedene Begriffe rum. Oder vielleicht auch nochmal, was ist denn eigentlich Neurodiversität?
Total gerne. Also Neurodiversität ist die Vielfalt unserer Gehirne und ist dementsprechend sind das erstmal wir alle, also weil wir alle natürlich komplett unterschiedliche Gehirnstrukturen und Neurotransmitter, also Botenstoffe im Gehirn haben. Und ja, Diversität heißt Vielfalt, das heißt also die neurologische Diversität. Und Neurodivergenz heißt dann ja eine Abweichung vom typischen oder vom Mainstream, vom neurotypischen sozusagen. Das Neurotypische wäre, wie ticken in bestimmterlei Hinsicht die Mehrzahl der Menschen. Neurodivergenz wäre davon eine Abweichung. Und da hat sich so ein bisschen so eine Sammelkategorie für verschiedene Themen, unter anderem ADHS, Autismus-Spektrum, Hochbegabung, Dyslexie und Dyskalkulie, also zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche, Schwierigkeit mit Zahlen umzugehen. Und je nachdem, wie man fragt, ist die Definition breiter oder enger, aber man sagt, dass so bis zu 20% der Menschen als neurodivergent gelten. Also jetzt auch gar keine wahnsinnig kleine Gruppe, wenn man sie alle zusammenzählt. Und die haben gewisse Ähnlichkeiten in ihren Gehirnen und wie sie die Welt wahrnehmen. Man könnte sagen, alle nehmen so ein bisschen mehr wahr als der Durchschnitt und mehr Reize und müssen darauf reagieren und finden unterschiedliche Strategien, dieses Viele zu sortieren. Und genau, bei ADHS würde man vielleicht, also jetzt ohne zu viel wieder über ADHS zu reden, aber da sortiert man vielleicht nach neu und spannend und dopaminlastig. Und Menschen auf dem Autismus-Spektrum würden vielleicht sich eher abschirmen und eher an, zum Beispiel an was halten, was sie schon kennen und eher sich schützen vor dem zu viel und auf diese Art zum Beispiel versuchen dann zu filtern. Aber es gibt eine gewisse Ähnlichkeit in diesem, ja, in der Art, auf die Welt zu schauen und Reize wahrzunehmen. Und das alles zusammen wird dann eben gerne als Neurodivergenz bezeichnet. Und um bei deiner Frage ja, was heißt auf dem Spektrum sein? Und man spricht eben von Spektrum deswegen, weil es nicht so einfach ist zu sagen, du, also ich bin autistisch, du nicht. Also dass es so eine klare Kante gibt, die das unterscheidet oder einen klaren Messwert, ne? Ab 50 ist man Autist oder so, sondern es ist eben eine Spannbreite von gewissen Verhaltensweisen, Wahrnehmungen, so dass man gerne von einem Spektrum spricht. Sicherlich auch einem Spektrum dessen, wie viel Unterstützung jemand in der Welt braucht, wie sie gerade gebaut ist und wie viel therapeutische Unterstützung, aber vielleicht auch wie viel Unterstützung im Berufsleben oder wie gut sich jemand verständigen kann mit neurotypischen Menschen.
Das Bild, womit ich groß geworden bin über Autismus, das war auf jeden Fall so ein sehr stereotypes und das wurde, glaube ich, in der Zeit damals vor allem durch den Film Rain Man geprägt. Das ist ein Film mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Ich muss gerade so lachen, weil der Hund so laut wuft im Schlaf. Hörst du das?
Nur ganz leise im Hintergrund. Aber die klingen ja.
Die träumt und wufft da so vor
sich. Die klingen immer so süß, wenn sie wuffen.
Aber so viel hintereinander. Genau, der Film mit Dustin Hoffmann, der da einen Autisten spielt, der so wenig, also absolut gar keinen Blickkontakt halten kann und immer so eher so schräg nach oben, so in den Himmel schaut, so nach vorne wippt und ne, wenn eine Dose Zahnstocher auf den Boden fällt, das so mit einem Blick sofort die korrekt zählen kann oder in einer Nacht ein ganzes Telefonbuch auswendig gelernt hat. Und ich sag mal so in der Interaktion und im sozialen und Gefühlsausdruck so ganz extrem eingeschränkt und aber in solchen bestimmten Teilbereichen so extrem ja, hochbegabt oder eben so außergewöhnlichen Fähigkeiten. Und das war so auf jeden Fall ein starkes Bild damals. Und ich glaube, das, womit Autismus oder eben Asperger, was man ja heute nicht mehr so sagt. Ne? Heute spricht man ja eher von dem Spektrum und sonst hat man ja zu Asperger-Autisten gesagt, dass die sind die Hochfunktionalen, also die eben wenig, ich sag mal so, Unterstützungsbedarf haben und vielleicht dann auch eher so hochintelligent sind. Und da ist das Bild ja total von Sheldon Cooper von Big Bang Theory geprägt worden. Kennst du auch, oder?
Mhm.
Genau, ne? Und der dann, ja, was dann eben so Anlass ist für viele, für den Zuschauer dann eben lustige Situationen, wenn der dann so die Gefühle und Intention des Gegenübers nicht richtig einschätzen kann, so verschiedene soziale Codes nicht liest und dann eben durch seine Überehrlichkeit oder Direktheit oder eben so einen gewissen so Konkretismus, also so stark am Sachinhalt, dass das halt so ein bisschen clasht und an der Stelle dann eben so eben humoristisch inszeniert ist, aber vielleicht dann eben auch so ein sehr starkes Stereotype-Bild dann irgendwie so geprägt hat. Und vielleicht ist das ja auch ganz gut, das so ein bisschen heute noch ein bisschen aufzubrechen und zu differenzieren und ja, dass es mehr gibt eben als diese typischen, so ein bisschen plakativen Ausführungen. Wenn mir sonst noch so einfällt, vielleicht ist Greta Thunberg, die ja auch so als Asperger-Autistin quasi so ein Bild geprägt hat. Ja, können wir vielleicht auch dann so im Verlauf nochmal schauen, wenn wir darüber sprechen, was ist so typisch und was ist nicht typisch, ob das dann etwas ist, was wir da so wiederfinden oder so zuordnen können oder auch eben nicht.
Mhm. Und ich hatte letztens selber auch nochmal eine Sache gepostet, die vielleicht gerade zuletzt einige Menschen auch bewegt hat, nämlich The Good Doctor für alle, die gerne so Krankenhausserien gucken mit einem autistischen Chirurgen. Und auch da gibt's so gewisse Stereotype und andererseits durchaus aber ja auch, ja, ein Fokus auf ganz besondere Fähigkeiten. Ich glaube, das ist was viele, viele Menschen denken, was immer vorhanden sein müsste. So eine Inselbegabung, ne? Oder so ein, ich sag mal, nerdiges Interesse für was Bestimmtes, wo man auf jeden Fall anderen irgendwie voraus ist, ne? Und ja.
Weit überm Durchschnitt in seinen Fähigkeiten, genau. In einer Nacht, keine Ahnung, die Sixtinische Kapelle von außen zeichnet oder so oder irgendwie sowas anderes, genau, Extremes, ja.
Genau, und dass das vorne weggegriffen ist, ist nicht so, was so in der Diagnostik steht, sind manchmal sowas wie, also das wird beschrieben als restriktive Interessen oder besondere Interessen oder eine besondere Intensität eines Interesses oder vielleicht eben so eine Einschränkung auf so eine bestimmte Hobbyklasse, aber nicht automatisch, dass man darin jetzt brillant sein muss, was auch immer brillant eigentlich ist, gerade bei kreativen Dingen, ne? Aber ja. Genau. Und zur Prävalenz vielleicht, wenn man sich fragt, wie häufig ist Autismus, man geht von weltweit 0,6-1% aus, wobei ich mal gespannt bin, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass es da sich ein bisschen was verändert, weil es ja auch gerade zu viel bei vielen Menschen bei zu Spätdiagnosen kommt und die in der Kindheit nicht diagnostiziert wurden. Gerade auch weiblicher Autismus wird gerade erst verstanden. Also aktuell würde man auch sagen, bei Männern 4-mal so häufig. Und das lässt mich immer aufhorchen. Und frage ich mich schon, heißt das nur, dass es bei Frauen sich anders ausprägt und eben nicht gesehen wurde oder nicht erforscht wurde? Also ich denke, da wird sich noch ein bisschen was tun.
Würde ja auch dazu passen, dass ADHS ja auch eher bei Jungen diagnostiziert wurde, was ja auch in letzter Zeit sich jetzt so langsam ins Bewusstsein rückt, dass das eher was mit den Diagnosekriterien zu tun hat, als damit, dass das geschlechtsgebunden jetzt häufiger auftreten würde.
Ja, also vielleicht einmal vorneweg ganz grob, worum geht's bei Autismus? Und dann würde ich dich aber gerne nochmal was zum Thema Diagnostik fragen. Und zwar, also wenn man jetzt bisher zugehört hat und gesagt hat, ich habe noch gar nicht verstanden, was soll denn Autismus sein, ist quasi der Diagnose gemein oder inhärent, dass es um drei Punkte geht. Einmal die Emotionen und das Soziale, also ich sag mal Schwierigkeiten mit dem typischen Verhalten oder mit dem Verhalten von neurotypischen Menschen zurechtzukommen, das zu lesen, vorherzusagen, die vielleicht auch Witze zu verstehen oder Gesichtsausdrücke zu deuten oder vielleicht auch selber sich so zu äußern, dass die anderen das wieder gut verstehen können. Also es ist auch ein gegenseitiges Missverstehen, wenn man so will. Es ist ja nicht so, dass eine Seite recht hat, aber so, dass viele beschreiben es eben als zwei unterschiedliche Sprachen fast schon. Dann das Thema Interessen, das hatte ich eben gesagt, dass man oft ein eingeschränktes, besonderes Interesse oder ein restriktives Interesse findet oder eine gewisse Wunsch nach Wiederholung oder nach Gleichbleibendem, nach Ritualen oder nach etwas, was einem bekannt ist. Und als drittes das Thema Sensorik, also oft eine besonders intensive Wahrnehmung von allen oder bestimmten Reizen oder Sinnen, Sinneswahrnehmung, ne? Also, dass man viele Reize wahrnimmt und daher dann unter Umständen auch der Wunsch kommt, was Gewohntes zu machen oder sich abzuschirmen, ne? Wenn man sich vorstellt, dass neue Dinge einfach sehr überfordernd sein können, wenn man alle Sachen auf einmal wahrnimmt. Und die Frage, die mir dazu gerade durch den Kopf ging, ist, was denkst du eigentlich, hatten wir ja auch schon in anderen Podcasts, aber ich finde das immer wichtig, zu der Frage, muss es eigentlich Diagnose heißen oder muss es Störung heißen? Warum ist das hilfreich oder vielleicht auch nicht? Was denkst du dazu? Weil das ist ja schon relevant, ne? Wenn wir von Störung reden, Diagnose, mentale Störung oder psychische Erkrankung.
Ja, also deswegen habe ich ja vorhin auch so ein bisschen gestockt, das Störungen zu nennen. Denn eigentlich, wie du es ja auch beschrieben hast, geht es eher um so eine Andersartigkeit oder eine Unterschiedlichkeit in der Reizverarbeitung. Und ja auch, das ist ja auch nicht etwas, was man wieder wegbehandelt sozusagen. Also das ist ja so die Frage, wie definieren wir denn Erkrankung oder Störung? Ne? Was, das hat ja damit zu tun, was wir dann auch als Norm definieren und wie etwas zu sein hat. Und da ein Fragezeichen bei zu haben, ob das unser Verständnis davon, was gesund ist und was nicht an der Stelle greift, finde ich, ist auf jeden Fall wichtig, da ein bisschen kritisch mit umzugehen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, der Leidensdruck, der in der aktuellen gesellschaftlichen Situation da ist, den auch nicht unter den Tisch zu kehren oder unter den Teppich zu kehren. Das ist nicht, also wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass man für eine Psychotherapie sozusagen eine Diagnose braucht und eben auch eine Erkrankung oder eine Störung, um das von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen, dann sind die Herausforderungen, Belastungen, Einschränkungen, die Schwierigkeiten, wie es eben jetzt im Moment einfach durch die, ich sag mal, fehlende Passung von neurodivergentem Gehirnwahrnehmung und gesellschaftlicher Anforderung und Verständnis ist, das ist natürlich schon auch ein enormer Leidensdruck und sicherlich auch ein Hilfebedarf oder ein Therapiebedarf geben kann, was aber eben nicht heißt, dass es sozusagen deswegen eine Situation ist, die per se irgendwie falsch ist, ne? Also, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Wobei wir jetzt ja auch im Zuge dieser Folge auch ein bisschen unterschiedliche Ausprägungen hören werden und unterschiedliches Maß an Einschränkung vielleicht auch oder an Schwierigkeit, wenn es darum geht, in der Welt so seinen Platz zu finden und sich zurechtzufinden und zufrieden zu sein. Aber ne, ich finde, das ist so ein bisschen, können wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen über den Gesundheitsbegriff. Ne? Wann ist man denn eigentlich gesund? Dann, wenn man leistungsfähig ist, wenn man glücklich ist oder wenn man nicht weiter auffällt oder ne, wie auch immer. Das ist dann, das ragt da so rein. Aber gerade wenn was Neurodivergenz angeht, da ist ja, ich sag mal, aus der Community ja schon auch so ganz stark die Haltung, das nicht als Störung zu betiteln.
Und gleichzeitig bin ich als Psychotherapeutin, da geht's dir ja denken, wahrscheinlich ähnlich, bin ich trotzdem immer noch der Meinung, dass das so wie die Welt eben ist und immer noch hilfreich ist, in Störungen und Diagnosen zu arbeiten, weil solange eben wir kein präventives System sind, sondern ein reaktives. Also ich habe eine Diabetes und dann kriege ich Insulin verschrieben und ich habe, was weiß ich, mir das Bein gebrochen und dann kriege ich auch eine 900 € irgendwas Schiene. Die kriege ich sonst nicht, die müsste ich selber zahlen. Solange ist es am Ende sinnvoll, dass man eben auch benennen kann, dass es einen Hilfebedarf gibt oder einen Unterstützungsbedarf oder einen Leidensdruck. Das heißt ja nicht, dass sich jeder eine Diagnose holen muss, aber zumindest die Möglichkeit, dass es diese gibt. Und was natürlich auch hilft, ist in der internationalen, also in der Forschung und im Gespräch international auch zu wissen, über was reden wir eigentlich. Also dass wenn man in Fachjournalen miteinander sich austauscht oder eben auch in Communities als betroffene Person, ich mag auch das Wort Betroffene nicht so gerne, aber sonst ist es manchmal schwierig zu formulieren, wen man meint, dass man eben weiß, wonach muss ich überhaupt klicken, also wo klicke ich drauf, was ist für mich relevant, ne? Wenn wir es alles nur umschreiben würden, wäre das schwieriger. Also ich bin da hin und her gerissen.
Ja, wobei eben gleichzeitig finde ich auch die Frage ist, ob das mit einer diskriminierenden Sprache einhergeht oder nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel.
Ob es Störung heißen muss, meinst du?
Ja, oder das, natürlich kann man etwas beschreiben, was jetzt gerade auch zu Problemen führt. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer Paartherapie wäre und die eine Person hätte einen diagnostizierten Autismus und die andere nicht, fände ich das dann schwierig zu sagen, na, da muss ja das Problem ursächlich ja vor allem von dem Menschen, der ja autistisch ist, ausgehen. Und der, ne, und da dann sozusagen so diskriminierend das Problem verorten oder das so defizitär zu sehen.
Ja.
Und der andere ist ja normal. Und da, finde ich, ist es dann auch wieder wichtig, eben nicht zu sagen, Störung gesund, sondern einfach eine Unterschiedlichkeit und Wichtigkeit, Verständnis zu haben und aber erstmal ohne eine Wertung oder ohne eine Hierarchie an der Stelle. Genau.
Ja, das sehe ich auch so. Und dazu passt ja total gut unser erster O-Ton. Die uns vielleicht zum ersten Mal hören, wir arbeiten immer total gerne mit O-Tönen, fragen vorher Menschen, ob sie Lust hätten, uns mal so 2-3 Minuten Eindrücke zu geben aus ihrem privaten Leben, aus ihrem Beruf. Und der erste O-Ton heute kommt von einer Psychiaterin, die sich auch selber vorstellt.
Hallo, mein Name ist Mandy Roy. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und leite die Autismusambulanz der Asklepios Klinik Nord Ochsenzoll in Hamburg. In den über 15 Jahren, in denen ich meist mit erwachsenen Menschen, die sich hochfunktionalen Autismus-Spektrum befinden, beschäftigt bin, habe ich viel gelernt. Also wo mein Blick früher eher defizit- oder störungsorientiert gewesen ist, habe ich heute eigentlich eher die Auffassung, dass man beim Autismus primär eigentlich eher davon sprechen sollte, dass es Menschen sind, die im Vergleich eben zu Menschen, die sich außerhalb des Autismus-Spektrums befinden, einfach anders sind, insofern, als dass sie anders wahrnehmen und einen anderen Schwerpunkt im Denken haben, in der Art des Denkens. Und das ist per se erstmal gar nicht defizitär, sondern es ist einfach nur anders und hat eben auch seine ganz eigenen Vorteile. Wichtig wäre es, dass viel mehr über Autismus bekannt wäre und eben nicht nur so ein Klischee-Denken, dass Autisten alle beispielsweise Telefonbücher auswendig können, sondern dass die entscheidenden Dinge eben gewusst werden. Und was ich so entscheidend finde, wäre eben, dass vielmehr bekannt wäre, dass Menschen mit einem Autismus eben keine Intuition für zwischenmenschliche Verhaltensweisen aufweisen und wenn sie sich anders verhalten, dass das eben nicht böse gemeint ist oder nicht irgendwie ein schlechter Charakterzug ist, sondern dass sie ganz einfach anders funktionieren und dass man eben anders damit umgeht, dass sie nicht so gerne den Blickkontakt suchen oder dass man eben mit ihnen eine sehr konkrete, sachbezogene Sprache spricht. Das würde ich wichtig finden. Ein anderer Aspekt, den ich ganz entscheidend finde, ist, Menschen mit dem Autismus sind eben extrem reizempfindlich. Sie scheinen eine Reizfilterschwäche zu haben. Und bei vielen ist es gerade so, dass das Akustische sehr empfindlich ist, so dass Umgebungsgeräusche, die für Nicht-Autisten häufig völlig normal oder gänzlich unauffällig wirken, eben bei Autismus also bei Menschen aus dem Spektrum wirklich massiven Stress und ja eine massive Überreizung eben hervorrufen können. Und auch hier wäre eben wichtig, dass andere Menschen wissen, dass das eben nicht ein sich anstellen ist oder was Übertriebenes ist, sondern dass es eben deren Art der Wahrnehmung ist. Ja, und ich glaube, wenn man darum wüsste, wäre es auch viel einfacher für Menschen aus dem Autismus-Spektrum, sich ganz normal ihren Bedürfnissen entsprechend in der Welt zu bewegen. Und das wäre ja eigentlich das, was erstrebenswert wäre.
Ja, Mandy, ne, führt ja auch so ein paar Besonderheiten oder Auffälligkeiten oder so an, wie mit dem Blickkontakt oder mit dieser Reizfilterschwäche. Was sind denn noch so, vor allem so typische Dinge, um die Liste vielleicht noch ein bisschen zu komplettieren, die wir da so ein bisschen mitdenken können, wie die Wahrnehmung oder das Denken ist?
Ich glaube, am wichtigsten ist eben nicht von dem, was häufiger mal auftaucht, rückzuschließen, ob jemand Autismus haben kann. Also autistische Menschen erzählen teilweise von der Diagnostik, dass ihnen gesagt wurde, na, sie können doch wunderbar in die Augen gucken, sie können keinen Autismus haben zum Beispiel. Und da darf man nicht unterschätzen, dass viele sehr anpassungsfähig sind und irgendwie lernen mussten zu navigieren. Und wenn einem ständig gesagt wird, du musst in die Augen gucken oder lächel doch mal oder so, ne? Und man da sich sehr reinhängt, das zwangsläufig zu lernen, dass das schon auch funktionieren kann und ne, dass man eben jetzt nicht von dem Fehlen eines Symptoms darauf schließt, dass jemand keinen Autismus haben kann oder autistisch sein kann. Aber in der Tat ist es so, dass man von, ich sag mal, verschiedenen kognitiven Challenges sprechen kann, sowas wie andere Gesichtsausdrücke zum Beispiel zu lesen, das nennt sich auch Alexithymie, dass Menschen, autistische Menschen manchmal nicht sagen können, was meint jemand, ja, oder hat jemand jetzt gerade, ist das jetzt ein Witz oder ist es ernst oder ist das freundlich gewesen, ne, also mehr die Sache hören als den Unterton, auch tatsächlich die Gesichtserinnerung auch eingeschränkt ist. Auch da viele Menschen sagen, ich bin nicht gut mit Gesichtern, ne? Also man merkt schon, es ist nicht so, dass ein Symptom plötzlich ganz klar identifiziert, ah, dann bin ich wohl Autistin. Aber tatsächlich so das Kodieren, was ist eigentlich gemeint und was lese ich da drin eigentlich, ist auch nachgewiesenermaßen eingeschränkt. Und auch die sogenannte Theory of Mind. Die Theory of Mind Es stammt aus der Forschung mit Kindern. Man stellt fest, dass Kinder ab einem bestimmten Lebensjahr, 3 Jahre oder so, ich bin mir gar nicht ganz sicher, also so merken, aha, was andere denken, ist nicht das Gleiche, wie ich denke. Und andere haben vielleicht ganz andere Informationen. Also wenn Kinder so Videos gucken, wo andere Kinder Schokolade suchen und sie sehen, wo die Schokolade versteckt wurde auf dem Video, dann gehen sie länger davon aus, dass die anderen Kinder das ja auch wissen müssen, wo die Schokolade ist zum Beispiel. Und sagen dann, ja, warum gucken die denn nicht in der Truhe? Das ist doch in der Truhe. Und ab einem bestimmten Alter sagen Kinder dann, ach so, die wissen das mit der Truhe nicht. Das ist quasi die Theory of Mind. Und dass das autistischen Menschen schwieriger fällt, manchmal aber auch vor allem mit neurotypischen Menschen, manche sagen auch, wir verstehen uns untereinander sehr gut, ihr seid die Komischen, aber zu sagen, ich kann mir vorstellen, wo du gerade bist, was du an Informationen brauchst und was du von mir brauchst und so weiter, beschreiben einige als schwierig, ja.
Und die Mandy spricht ja auch so von dieser mangelnden oder dass da weniger Intuition ist für so soziale Situationen. Was ich finde, was zum Beispiel sein könnte, was wir ja alle so irgendwann auch lernen, so im Miteinander irgendwann, keine Ahnung, man bekommt ein Geburtstagsgeschenk und würde nicht sagen, ach, das kann ich jetzt aber gar nicht gebrauchen oder na, das ist aber doch ein altmodisches Design oder irgendwie sowas. Und dass jemand, der eben, so bestimmte soziale Erwartungen in dem Moment nicht so auf dem Schirm hat und einfach sehr bei der Sache ist, dann durchaus sowas sagen könnte und dann kann man sich vorstellen, ne, dass das so zu Irritationen führen könnte, wenn eben dieser Mensch in dem Moment so auf den Sachinhalt bezogen ist und die Beziehungsebene, die ja auch gleichzeitig, ne, also haben wir auch schon mal erwähnt oder ist sicher vielen bekannt, so die 4 Seiten einer Botschaft, dass da eben Informationsgehalt und die Sachebene eben dann zum Teil so überbetont sein kann und das, was eben auf der Beziehungsebene damit kommuniziert wird, dann vielleicht ja so ein bisschen hinten rüberfällt. Aber, und das wollte ich, deswegen spreche ich das an, weil du, oder möchte da auch nochmal aufgreifen, dass du sagtest, dass es dann eben so ein Masking gibt, also der Versuch, das so zu kompensieren, und sich manche Autisten das dann sehr mühevoll erarbeiten. Also die Erwartung, die andere Menschen dann wohl haben werden, und dass das dann auch zum Teil sehr gut funktioniert. Man sich aber halt auch vorstellen kann, wie viel Energie das kostet, wenn andere so die Stadt kennen und da einfach ohne nachzudenken langlaufen und man selber eben vielleicht dann neu in der Stadt ist und bei jeder Ecke bewusst überlegen muss, wo war das jetzt hier rechts und dann links, ach ja, okay. Und das, ja.
Das wird auch das sogenannte Masking genannt, was viele dann als sehr anstrengend empfinden in sozialen Interaktionen, wo sie dann durchaus nicht auffallen, aber wo sie dann sagen, ich komme nach Hause und dann habe ich den totalen Zusammenbruch, weil ich eigentlich mal total über meine Grenzen gegangen bin und meine Energien komplett verschleudert habe auf dem Event, weil ich mich die ganze Zeit bemüht habe, hier nach den Regeln zu spielen. Genau, das wird auch als Masking bezeichnet. Und jede Medaille hat immer zwei Seiten, dass es neben so Challenges natürlich auch besondere Stärken gibt. Diese Sachfokussierung zum Beispiel führt dazu, dass viele autistische Menschen extrem hohes Wissen haben, extreme Fachexpertise. Jetzt sind wir wieder bei diesem Genial-Thema, ne? Aber das heißt nicht unbedingt, dass jemand jetzt außergewöhnlich genial sein muss, aber oft einen wahnsinnig guten Zugriff auf das Wissen und sich vieles auch selbst beigebracht hat, sehr gut strukturieren kann, Muster erkennen kann, die andere nicht so erkennen können und auch besser auf neue Ideen kommen, ne? Out-of-the-box-Thinking. Es gibt auch eine Korrelation zu hoher Intelligenz. Also nicht alle sind hochintelligent, aber es gibt auch viele Menschen, autistische Menschen mit eher hoher Intelligenz.
Da haben wir nachher dann noch einen schönen Beitrag zu, auch so in der Abgrenzung zu von Hochbegabung und Autismus, genau. Aber das, ne, das ist auf jeden Fall etwas, was zusammen so vorkommt, ja.
Genau. Und das, was diese Inselbegabung ist, das hat tatsächlich auch einen Namen. Das ist nicht Asperger und das ist nicht einfach Autismus, sondern das nennt sich das Savant-Syndrom. Das ist sozusagen wenn es eine ganz außergewöhnliche Begabung in oft den kreativen Dingen oder in der Mathematik gibt, auch in der Mechanik. Und das haben 1% der Menschen wenn man jetzt so sich die Gesamtpopulation anguckt, und unter autistischen Menschen 10 bis 28,5. Also in der Tat deutlich häufiger. Genau. Wir können ja nochmal über das Thema Spektrum sprechen und da nochmal ein O-Ton hören von Florian.
Wir hören einen O-Ton von Florian Mallicke. Florian ist spätdiagnostizierter Autist mit ADHS und nennt sich selber auch Influencer, was ich sehr schön finde. Es passt auch dazu, dass Florian auf Social Media aktiv ist und Gedanken und Impulse teilt. Wir verlinken gerne dazu in den Shownotes. Und Florian gibt Keynotes und Workshops in Unternehmen für das Thema Neurodiversität und begleitet autistische Menschen mit und ohne ADHS.
Hallo, ich bin Florian Mallicke, 50 Jahre alt und spätdiagnostizierter Autist. Heute möchte ich euch etwas über das autistische Spektrum erzählen. Das solltet ihr euch so vorstellen, dass es nicht linear geht von links nach rechts, sondern dass es ein Cluster ist, vielleicht sogar ein dreidimensionaler Cluster mit verschiedensten Ausprägungen. Und bei jeder autistischen Person sieht dieser Cluster anders aus. Und das Spektrum ist wirklich bunt, vielfältig und riesig. Und es gilt der Spruch, kennst du eine autistische Person, kennst du genau eine. Deswegen nehme ich auch Abstand davon, dass ich sage zum Beispiel, ich bin am äußersten Rand des Spektrums, mit mir kann man sich unterhalten und ich funktioniere ganz gut, bla bla bla. Und die nicht sprechen können, die sind halt am anderen Ende des Spektrums. Aber ich sehe dieses Spektrum, wie gesagt, als ein dreidimensionales Gebilde und nicht in dieser Zweidimensionalität auseinandergezehrt. Es ist aber ganz klar, es gibt Menschen wie mich, die früh angefangen haben zu maskieren und zu adaptieren. Also ich habe schon als Kind gelernt, ich habe genau hingeschaut, wie reden Menschen, was machen sie für Gestik und Mimik. Das läuft halt alles bei mir nicht automatisch ab, wie bei nicht autistischen Menschen, sondern ich habe das ganz bewusst gemacht und gelernt. Aber auch Augenkontakt kann ich, strengt mich aber an. Aber ich habe halt früh gelernt, du musst in die Augen schauen. Und bis heute laufen die Sachen immer, wenn ich mit Menschen rede oder immer wieder, nicht automatisiert ab. Ich überlege dann, jetzt habe ich zu lange ins linke Auge geschaut, sollte ich mal wieder ins rechte schauen und so weiter. Das Adaptieren und Masking, das sind zwei essentielle Sachen, besonders bei spätdiagnostizierten Autistinnen und Autisten. Das Masking ist halt dann sozusagen die Rolle, die ich einnehme, oder wirklich das Maskieren. Das geht über das Schema einer sozialen Rolle weit hinaus. Und je nach Situation verhalte ich mich auch anders. Das heißt, in der Schule war ich anders, in der Arbeit war ich anders, unter Freunden war ich anders oder einer bestimmten Freundesgruppe war ich wieder anders, so wie die sich immer gegeben haben, weil ich dazugehören wollte und ich Angst hatte, ich werde nicht angenommen, wenn ich so bin, wie ich bin, weil ich habe ganz früh die Erfahrung von Ablehnung gemacht und es sind Bewertungen getroffen worden über mich, unsympathisch, arrogant, nicht sozial etc. Und dann fangen diese Dinge an. Klar, die sind mir als Kind nicht gesagt worden, aber wenn andere nicht mit dir spielen wollen, ist das halt auch nicht so schön. Gegenzug dazu gibt es auch Menschen, die vielleicht nicht so viel reden können im autistischen Spektrum, die ruhig sind, die wirklich in sich gekehrt sind. Aber es gibt nicht die typische autistische Person. Das heißt, das Spektrum ist riesig und ihr findet da alles. Und nur weil eine Person vielleicht sich anders verhält, als ihr das denkt, solltet ihr trotzdem einfach akzeptieren, dass es so ist.
Ja, vielen Dank an Florian für diesen tollen O-Ton. Finde das ganz, ja, bin da so ganz berührt von, wenn Menschen auch so teilen, was so ihre persönlichen Erfahrungen und auch persönlichen Hürden so waren und finde das sehr, sehr hilfreich, um das auch noch mehr fühlbar zu machen, was das so bedeutet auch.
Ja, ich habe mich auch gefreut, vor allem die Frage, wie fühlt sich Autismus an, fand ich schon total schwer zu stellen, weil wie fühlt sich's an im eigenen Gehirn? Ne? Man hat ja keinen Vergleich und so. Ne? Und, fand aber auch sehr eindrücklich, gerade dieses, was wir eben hatten, wie viel Energie das kostet, ne, die ganze Zeit zu navigieren. Und ich finde, da wird auch deutlich, wenn man jetzt eine Therapie bewilligt bekommt als autistischer Mensch, dann jetzt nicht darum, den Autismus wegzubekommen, aber dann kann es darum gehen, auch die Biografie nochmal rückblickend mit jemandem zu besprechen, wenn das Narrativ war, du bist arrogant oder du bist komisch und plötzlich habe ich einen anderen Blick darauf. Das geht ja auch Menschen mit ADHS so, ne, dass die oft ganz bewegt sind nach der Diagnose und sagen, boah, ich muss eigentlich alles nochmal, ich muss meinen ganzen Blick auf mich und auf mein Leben und was ich an Feedback bekommen habe, nochmal aufbereiten, weil das ich es jetzt ganz anders verstehen kann. Also das kann auch ein Teil von Therapie sein, diagnostische oder rückblickende Aufbereitung des Selbstbildes.
Toll. Passend zu dem, was du gerade sagst, haben wir auch noch einen zweiten O-Ton von Mandy, die über die Behandlung von Autismus spricht. Dann würde ich den jetzt da nochmal anfügen, ja?
Wie sind Autismus-Spektrum-Störungen medizinisch erklärbar? Letztlich weiß man es noch nicht wirklich, muss man ehrlicherweise sagen. Wovon wir aber ausgehen können, ist, dass das Gehirn einfach ein Stück weit anders funktioniert. Woran genau das liegt oder inwiefern es anders funktioniert, auch das wissen wir eben nicht. Wahrscheinlich werden Netzwerke irgendwie anders verschaltet sein, so dass es zu einer, ja, eben besonderen Art des Denkens und des Wahrnehmens kommt. Wenn es um Behandlung geht, ist es erstmal wichtig zu wissen, man kann einen Autismus nicht wegtherapieren und ich finde, das sollte man auch nicht. Also die Art, wie ein Mensch wahrnimmt und denkt, ist ja etwas, was auch einfach zu seiner Persönlichkeit gehört und ich finde, jeder Mensch, egal ob Autist oder Nicht-Autist, ist ja auf seine ganz eigene Art und Weise liebenswert. Und ich finde nicht, dass man das verändern sollte. Ja, mal abgesehen davon, dass man es eben auch zurzeit gar nicht kann. Wenn man Menschen aus dem Autismus-Spektrum therapeutisch unterstützen möchte, dann ist es sinnvoll, ihnen dabei zu helfen, ein gutes Gefühl für ihre Identität eben mit dem Autismus zu entwickeln, ihren Selbstwert, also ihr eigenes Selbstwertgefühl zu stärken und auch den Umgang mit Stress mit ihnen zu besprechen. Ja, also wie können sie sich vor Überreizung schützen, wie können sie mehr Entspannung in ihren Alltag einbauen. Ja, und ansonsten wäre es eben wirklich wünschenswert, weil damit wäre wirklich, glaube ich, ganz vielen Menschen aus dem Autismus-Spektrum geholfen, wenn mehr Menschen eben wirklich auch darüber aufgeklärt wären und ja, mit mehr Empathie und Verständnis eben auch dem Menschen aus dem Autismus-Spektrum begegnen.
Also ich glaube, Mandy konnte man konnte Mandy anhören in den beiden O-Tönen, dass es vor allem um Wissen und Verständnis geht und dass wir so Stereotype loswerden. Und das war auch so ein Grund, warum ich so Lust hatte, dass wir auf jeden Fall eine Folge zu dem Thema machen. Auch wenn ich echt auch Respekt habe, weil ich eben nicht, wenn es, also nicht über Menschen sprechen möchte, sondern mit Menschen. Deswegen freue ich mich sehr über die O-Töne, ne? Und irgendwie, ja, mich auch nicht, keine falschen Worte benutzen möchte. Ich hoffe, dass Menschen es hören und sich gut repräsentiert fühlen, ne? Also ich habe da schon Respekt vor irgendwie, ja.
Absolut. Ich habe mich auch gefragt, darf man eigentlich Autist und Autistin sagen oder sagt man Mensch mit Autismus oder sagt man Mensch auf dem Autismus-Spektrum? Also ist das, da bin ich auch jetzt nicht so ganz sicher. Ist ja auch, also es gibt ja auf jeden Fall in anderen Bereichen etwas, wo ich das eher schwierig finde, wenn jemand mit seiner Diagnose angesprochen wird, als wäre das so das hauptsächliche Merkmal der Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir hier auf jeden Fall zusammen mit den O-Tönen machen können. Der Florian sagte, kennt man einen Menschen mit Autismus, kennt man genau einen. Also das eben diese Schublade, die man so gerne aufmachen möchte oder irgendwas stereotype Bild, was man gerne sehen möchte, dass das eben doch immer zu kurz greift und jemanden auch auf solche typischen beschriebenen Eigenschaften zu reduzieren oder das eben als den Kern seines Seins zu definieren, schwierig. Ich habe das mal so in anderen Zusammenhängen, wenn man sagt, ne, die Borderlinerin oder ne, auch der Narzisst, das finde ich immer sehr, sehr schwierig, denn das ist ein Mensch, erster Linie ein Mensch und der hat dann dazu vielleicht, also in den genannten Fällen vielleicht eine Störung oder eine Besonderheit. Also von daher, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich habe das jetzt wenn ich darüber lese, das noch nicht so als kritisch gesehen erlebt. Also zu sagen, das ist, nee, also Autist zu sagen, aber bin mir da tatsächlich jetzt auch nicht so ganz sicher. Also wer dazu gerne noch was sagen möchte und gerne uns noch Feedback geben möchte, so im Anschluss sozusagen.
Ja, total. Gerne. Wir nehmen Feedback immer gerne mit, weil genau, man lernt ja dazu. Also ich habe den Eindruck, dass sowas bewegt sich auch mit einer Community und mit dem Austausch von Menschen, wie was so die, ich sag mal, besten Begrifflichkeiten sind. Und ich habe das Gefühl, dass die Community sich eher wegbewegt von Menschen mit Autismus, weil das so klingt wie eben Erkrankung und ne, eher zu sagen, ich bin eine autistische Frau oder ich bin Autistin.
Und das ist ja auch ein Unterschied, ne? Ob ich jetzt sage irgendwie, ich habe eine depressive Episode und jemand sagt hier, ne, das ist die Depressive von Station 19, das ist ja noch was anderes, weil ne, das ist eine, also das ist etwas, was vermutlich vorübergehend ist und nicht, und das Neurodivergenz ist nicht vorübergehend, ne? Und das ist genau. Vielleicht passt das jetzt auch ganz gut, wenn du magst, dass wir hier nochmal den O-Ton von Britta Sperling anfühlen.
Ja, gerne.
Weil, genau, Britta ist eine Kollegin, eine Psychologin, Musiktherapeutin und auch auf Social Media und setzt sich mit dem Thema Neurodiversität auseinander.
Es ist kaum verwunderlich, dass in Zeiten zunehmender Diversitätsbewegungen die Grundidee von einer Vielfalt im Gehirn auszugehen, immer mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommt und irgendwie auch immer populärer wird. Man kann sich dem Begriff und den dahinterliegenden Konzepten und Ideen auf unterschiedliche Art und Weise annähern und wird dabei schnell feststellen, dass es sich ja um nicht weniger als eine Art paradigmatischen Wandel in den Grundannahmen des medizinisch-psychologischen Denkens eigentlich fast schon handelt. Und gleichzeitig wird die Debatte dadurch eben auf identitätspolitischer und auch gesellschaftspolitischer Ebene geführt und durch aktivistische Bestrebungen auch angetrieben. Wir haben es hier also mit einem echten Politikum zu tun. Worum es dabei genau geht? Neurodiversität meint auf neurologischer Ebene die Vielfalt an Wahrnehmungen und der Verarbeitung von Reizen und auch die daraus resultierende Interaktion mit der Umwelt oder der Welt überhaupt. Wenn wir von Neurodivergenzen sprechen, dann sind damit eigentlich immer spezifische Abweichungen von etwas sogenannt Neurotypischem gemeint. Etwas Neurodivergentes kann nur vorhanden sein, wenn wir ein sogenanntes neuronormatives Ideal als Bewertungsmaßstab zugrunde legen, teilen aber natürlich durch neurodivergent und neurotypisch wieder eine Art Dichotomie, die wir eigentlich im ursprünglichen Sinne des Neurodiversitätsgedankens umgehen wollen. Denn Neurodiversität meint ursprünglich die Diversität aller neurokognitiver Funktionsweisen in unserer Art bzw. Gattung, also unendliche Variationen. Demnach gäbe es so etwas wie Neurotypie überhaupt nicht. Also das Neurotypische kann eben nur entstehen, wenn wir ein neuronormatives Ideal haben. Durch Neurodiversität wird ganz grundsätzlich eine Unterschiedlichkeit von Wahrnehmungswelten anerkannt, die auch immer ja mit spezifischen Konsequenzen einhergehen. Es geht darum, ums andere Wahrnehmen, ums andere Denken, um anderes Empfinden, um anderes Kommunizieren, aber eben auch um ein anderes in Kontakt sein, mit sich selbst vielleicht, aber auch mit der Welt. Das Problem, was sich ergibt und was eben auch gerade auf Social Media zu sehr heftigen Debatten in etwaigen Kommentarspalten immer mal wieder führt, ist, dass wenn wir klinische Diagnosen aus dem derzeit vorherrschenden medizinischen Modell, wenn wir die ins Neurodiversitätsparadigma überführen wollen, dann entstehen einfach Probleme bei den Übersetzbarkeiten. Denn in aller Regel erfüllen neurodivergente Menschen Kriterien für psychiatrische Diagnosen oder auch anders gelabelte Phänomene, sowas wie zum Beispiel eben ADHS, Autismus-Spektrum, Synästhesien, Legasthenie, auch Tourette-Syndrom, Epilepsie fällt darunter. Und diese Übersetzbarkeitsschwierigkeiten führen dazu, dass wir merken, die Idee von Neurodiversität lässt sich in diesem medizinischen Modell nicht wirklich abbilden, denn dort würde man im Idealfall ohne diagnostische Kriterien, ohne klar einzuordnende Kategorisierungen auskommen, sondern die Vielfalt des menschlichen Seins, der menschlichen Neurobiologie erstmal lediglich beschreiben, anstatt sie eben durch Einordnungen zu bewerten.
Ja, Britta, wiederholt das ja hier, was wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, ne, dass die Bewertung problematisch ist, ne, und das Beschreiben und das Anerkennen der Unterschiedlichkeiten und Andersartigkeiten dann vielleicht eher der Schlüssel ist. Und ne, sie spricht ja davon, dass es da eigentlich so einen paradigmatischen Wechsel braucht. Also nochmal, um sie ein bisschen nochmal vorzustellen, also Britta Sperling arbeitet in freier Praxis eigentlich mit dem Schwerpunkt späterkannte Hochbegabung. Und da kann man sich ja auch vorstellen, dass es da so eine gewisse Nähe auch dann zu dem Thema gibt. Haben wir ja gerade über diese Hochbegabung oder Begabungsphänomene sozusagen beim Autismus gesprochen. Und sie hat aber sonst generell immer ein fachliches Interesse an den Hintergründen, Forderungen und der öffentlichen Debatte rund um das Thema Neurodiversität und eben an diesem diesem Paradigma darum herum. Und das ist, glaube ich, ja, es ist einfach auch hochaktuell, ne? Das geht darüber hinaus, dass wir uns jetzt hier sozusagen so eine ICD-10-Diagnose herausgepickt haben und mal beleuchten, ne? Sondern eher so auf unser Verständnis unseres Einordnungssystems und Bewertungssystems, dass das sozusagen so in Frage stellt. Und ich finde das auch so gut, dass du auch meintest, ne? Lass uns da vorsichtig sein, auch bei dem Thema, gerade weil es da eben nicht so klar ist oder weil so alte Schubladen und Sichtweisen schnell eben zu kurz greifen oder eben so tun, als wäre etwas klar, was aber gar nicht so klar und sicher ist. Und das, was aber auf jeden Fall, finde ich, da an der Stelle auch nochmal wichtig ist. Britta sagt ja auch, es gibt aber so eine unterschiedliche Art, dann eben auch zu sie sagte nicht zu kommunizieren, aber da ging es auch, ne, um so eine unterschiedliche Art der Interaktion. Und das finde ich, also ich habe mich so gefragt, was ist da für mich wichtig jetzt so an dieser Folge? Und ich finde es wichtig, so aufzuklären an der Stelle, dass es eben zum Beispiel kein Desinteresse ist oder keine Unemotionalität, wenn jemand vielleicht mit einem flachen Affekt reagiert oder wenn jemand, ne, so Zwischentöne nicht aufgreift. Und dass es überhaupt nicht heißt, dass man da nicht beziehungsfähig wäre. Also ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, aber, also ich kann jetzt leider die Quelle nicht nennen, aber unter AutistInnen, ich glaube, da war so eine Studie, die sagte, da sind auch 70% in einer Beziehung und noch mehr waren in einer Beziehung. Also es ist nicht so, dass Menschen da kein Interesse an Liebe, Romantik, Sexualität oder irgendwas haben und es vielleicht irgendwie zu manchen, also schneller zu Missverständnissen kommen kann, aber das nicht, das ist dann eben eher so ein Übersetzungsfehler ist, wie du das vorhin auch so meintest, als dass da eben ein zu wenig an, keine Ahnung, Liebesfähigkeit wäre. Was ich auch nochmal ganz interessant fand, was ich gehört hatte, dass es häufiger so beschrieben wird, dass Menschen mit Autismus in Beziehung erstmal eher auch sehr fürsorglich sind und auch so dem Partner oder Partnerin gegenüber so wertungsfrei. Vielleicht auch mit, dass das also war so eine Idee, sagen, ist liegt es vielleicht daran, selber auch so akzeptiert zu werden in seinem Sein und seinem Anderssein. Und das ist auf jeden Fall dann ein großer Vorteil oder als großer Vorteil so empfunden werden kann. Großes Problem häufig sein kann, was du meintest ja von auch, es kann so zu Überflutungszuständen kommen. Also auch gerade wenn man so beim Masking oder dadurch, dass die Reizoffenheit, ne, sozusagen so dann irgendwann so anstrengend wird. Und es kann, je nachdem, wie gut jemand auch gelernt hat, damit umzugehen oder wie stark das ist, zu so einem starken Rückzug führen. Und das kann auch wiederum Menschen irritieren oder auch, ne, die Beziehungsperson dann auch kränken, wenn die das nicht weiß. Und von daher ist es halt für alle, also für alle Parteien sozusagen nur hilfreich, wenn man weiß, dass das eben alles nicht Desinteresse, Lieblosigkeit oder dass man keine Lust mehr auf die Beziehung hat, ist, sondern andere Notwendigkeiten sind, die dann zu so einem Verhalten führen, um das dann eben nicht so zu missinterpretieren.
Und auch hochrelevant ja für die Arbeitswelt, ne? Da kommen wir später nochmal zu. Wir haben auch noch einen tollen O-Ton einer Personalvorständin, weil wenn wir über 20% der Menschen reden und auch noch über durchaus oft vorhandenes hohes Fachexpertisewissen, müssen Firmen unbedingt ja auch sich überlegen, wie gehen wir damit um und wie sorgen wir dafür, dass dann Menschen nicht ständig falsch bewertet werden als desinteressiert oder als arrogant oder als, ne, sondern wie müssen sich HR-Prozesse verändern, wie müssen sich Arbeitsumgebungen verändern. Ja.
Ja, auch sehr spannend.
Wir könnten ja mal reinhören in vielleicht nochmal so einen anderen Blickwinkel von einer Mutter, die über ihren Sohn spricht. Wir haben eigentlich sogar zwei Mütter, die über ihre Söhne sprechen, schon vorweggegriffen. Aber wir hören Beata, sie spricht über ihren Sohn Daniel. Und das, die Familie hat sicher, das ist eine Familie, die ich schon lange kenne und deswegen gefragt habe, ob sie Lust hätten, als Familie einen O-Ton beizusteuern. Ich habe auch offen gelassen, wer es macht. Und ich weiß, dass Daniel zwar sprechen kann, aber nur sehr schwer verstanden wird von Menschen, die ihn nicht gut kennen, durch Aussprache, Wortwahl und also weil es auch nur sehr kurze Sätze sind. Und deswegen hat die Mama sich entschlossen, ein bisschen zu ihrer Erfahrung als Mutter zu erzählen und den Weg. Und ich glaube, das macht nochmal deutlich, warum ich schon irgendwie das Wort Spektrum hilfreich finde, weil es eben zeigt, dass wenn man einerseits Florian gehört hat, eben Florian ist in Unternehmen tätig, Florian tritt in Podcasts auf, ne, berät Unternehmen und kann sich, wie wir gehört haben, ja so ausdrücken, dass es leicht verständlich ist, ne? Und dann gibt es eben Daniel, der keine Chance hat, selber in so einem Podcast aufzutreten. Und ja, deswegen freue ich mich, dass wir so eine Perspektive auch nochmal hören von der Mama.
Ich heiße Beate Zichon, bin verheiratet und habe drei Söhne. Der jüngste, Daniel, ist 27 Jahre alt und hat in seinem 7. Lebensjahr die Diagnose frühkindlicher Autismus erhalten. Da seine Entwicklung nicht regelrecht verläuft, habe ich nach seinem 2. Geburtstag gemerkt. Intuitiv haben wir gespürt, dass Daniel eine besondere Unterstützung benötigt. Nach 5 Jahren Kampf um die Diagnose wussten wir, was Daniel hat und konnten gezielt nach Hilfe suchen. Diese fiel damals allerdings leider sehr knapp aus. Eine Autismustherapie für unseren Sohn. Einmal die Woche für 2 Stunden als Begleitung im Kindergarten und später in der Schule. Mehr gab es nicht. Das Wissen um das Thema und die Vorgehensweise mussten wir uns als Eltern selber beibringen. Im Rahmen einer Mutter-Kind-Kur, als Daniel 14 war, habe ich zum ersten Mal von Teach gehört und mich dann zu dem Thema weitergebildet. Diese Methode hat uns geholfen, nachzuvollziehen, was in Daniels Kopf passiert, wie er die Welt, seine Umwelt und die Menschen wahrnimmt, was er braucht, um das Chaos in seinen Gedanken zu ordnen. Wir haben gelernt, dass er die Transparenz und Vorhersehbarkeit der Ereignisse unbedingt haben muss. Sein enormes Verlangen nach Ritualen haben wir verstanden, akzeptiert und sogar gelernt, es uns manchmal zunutze zu machen. So ist zum Beispiel ein Timer eine große Hilfe, weil es Daniel schwerfällt, Abschlüsse in Aktionen zu finden. Die Aufgaben und neue Situationen werden immer kleinschrittig eingegangen. Dank der Methodik haben wir es zum Beispiel geschafft, Daniel in die Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu integrieren. Seine erste Schicht dauerte 5 Minuten und wurde ganz genau besprochen. Mit Hilfe der Piktogramme visualisiert und mit einer positiven Stimmung begleitet. Dieser 5-minütige Arbeitstag wurde dann mit jedem Besuch der Werkstatt etwas verlängert, so dass wir jetzt, wohlbemerkt nach 6 Monaten der Eingewöhnung, bei einer 3-tägigen Arbeitswoche zu je 5 Stunden am Ziel angekommen sind. Was mich immer noch begeistert, ist die Philosophie der Teach-Methode und die ganz konkreten Vorschläge, die helfen, das gemeinsame Leben positiv zu gestalten. Zurzeit suchen wir für Daniel eine Wohnmöglichkeit, in der er entsprechend seine Bedürfnisse und Möglichkeiten betreut und begleitet wird, so dass er genauso wie seine Brüder ohne Autismus sein Leben in Zukunft glücklich gestalten kann.
Es wird auf jeden Fall deutlich, dass es da so einen unterschiedlichen Unterstützungsbedarf oder eben in unserer jetzigen Gesellschaft auf jeden Fall unterschiedliche Einschränkungen so bedeuten kann. Und gleichzeitig habe ich so beim Zuhören auch nochmal so gedacht, dass die Dinge, die sie so als hilfreich beschreibt, denke ich, auch auf unterschiedlichen Ausprägungsleveln sozusagen sicherlich hilfreich sein kann. Also zum Beispiel, der Wunsch oder das Bedürfnis nach der Vorhersagbarkeit von Situationen, ne, das ist ja etwas, kann man sowohl in einer Beziehung, kann man sicherlich auch in einer Arbeitssituation ja auch gerecht werden. Ne? Man sagt, das und das wird so und so kommen und so lange dauern und das habe ich damit im Sinn und so weiter. Und oder auch so dieser Einsatz von Timern und so, dass diese Methode, kann man das nochmal irgendwie, was sie da so erfolgreich oder was sie da so gut findet, vielleicht können wir das ja auch nochmal verlinken.
Das ist, genau, das dazu. Ist T-E-A-C-C-H, also Teach mit 2 C und ist aus den USA kommend, von Eric Schoppler gegründet aus den 60er Jahren. Und ich erinnere mich während meines Studiums in Münster daran, habe ich da eine Fortbildung mal zugemacht, das hätte fast angefangen da zu arbeiten, dass die Idee ist schon, dass quasi ein ganzes Team an Menschen sich gut abstimmt. Also dass Lehrende, Menschen in der Kita, die Familienmitglieder, vielleicht auch Leute, die noch zusätzlich zu Hause angestellt sind, sich abstimmen mit dem, wie machen wir es genau, was machen wir, um sich nicht auch noch zu widersprechen und zu mehr Stress zu führen. Also das ist was ich erinnere, ohne dass ich jetzt jedes Detail der Methode kenne. Aber das gilt als eine der wenigen auch validierten und erforschten Konzepte. Ich glaube, warum mir das wichtig ist, auch so einen O-Ton abzuspielen, ist, dass sicherlich der Grad auch dessen, was das für Angehörige und Menschen drumherum bedeutet oder wie viele andere davon auch mitbekommen, auch unterschiedlich ist. Ne? Also Daniel gelingt es, also ich weiß nicht, wie viel Daniel maskt noch on top, ne? Aber auf jeden Fall ist es der ganzen Familie, es ist sofort sichtbar und hörbar, wenn es Daniel nicht gut geht, ne? Bis zu auch Wut und Aggressivität. Und je älter so ein erwachsener Mann wird, ne, desto schwieriger ist das dann auch zu handeln. Und ich habe die Erlaubnis bekommen, noch ein Beispiel zu erzählen. Wenn zum Beispiel wenn entschieden wurde, dass der große Bruder mit dem Auto zum Bahnhof gebracht wird zur Verabschiedung und aus irgendeinem Grund kommt was dazwischen und es ist eben dann nicht das Auto, nicht das besprochene Auto oder der Bruder kommt irgendwie anders zum Bahnhof, dann ist Daniel dadurch die nächsten Tage so aufgewühlt und eigentlich gar nicht mehr davon wegzubringen, dass der Bruder dann zurückfährt nochmal, auch wenn das wirklich gar nicht so in der Nähe ist, um nochmal diesen Weg zum Bahnhof zu machen, ne? Weil für Daniel wichtig ist, den Bruder zum Bahnhof zu bringen, weil so war es ja auch besprochen. Und daran sieht man, dass das natürlich auch für die ganze Familie schon auch eine Einschränkung, eine Umstellung ist und dass so ein ganzes System auch dadurch irgendwie anders funktioniert, als es funktionieren würde.
Weißt du? Ja. Absolut. Also in unserer schnelllebigen Zeit mit jetzt hier mal eben husch und jetzt geht's aber mal gerade nicht anders und so kann dann, ja, wie du beschreibst, zu so einem Meltdown führen. Also ich denke, wobei auch diesen Meltdown beschreiben nicht nur Menschen, die da sozusagen in der Weise eingeschränkt sind oder das davon betroffen sind wie Daniel, sondern auch Menschen, die so hochfunktional sind wie Florian. Und dieses, dass dann alles, also dass nichts mehr gehalten werden kann, ne? So ein innerer Weltuntergang. Ich meine, es kennen ja auch tatsächlich viele Menschen. Also ich meine, so, keine Ahnung, Thema PMS oder so, dass dann das alles falsch ist, nur weil dann, ne, die Tasse, die man immer nimmt, wo ist sie denn jetzt und so. Und, also solche, ne, also oder das ist jetzt ja nicht etwas, was total, wo man sich gar nicht.
Oder auch bei Kindern, ne? Es gibt ja auch durchaus viele Kinder, die genau nachfragen, wann genau kommt denn jetzt und wie läuft es ab, ne, und dann das auch brauchen, dass es genau so abläuft, also.
Genau, und wenn man das so ein bisschen in den Kontext setzt, wenn durch solche überspülenden und eben so einen vielleicht auch so zu viel an Reizen und zu viel an Informationen und so viel an Verarbeitung, wenn dann das sozusagen, also ne, als käme dann immer direkt so ein riesiger Wasserschwall an, und wenn das so gar nicht vor, du dich gar nicht vor drauf vorbereiten kannst und weißt, das kommt jetzt von rechts und das kommt dann, ne, in der Intensität ungefähr da, dass es dann wirklich was ist, was dich dann vielleicht wirklich mitreißen kann und das nicht etwas, also ich sag mal so keine Anstellerei ist. Oder so. Ich finde das immer so wichtig, das ein Verständnis dafür zu schaffen, dass man sich dadurch nicht persönlich angegriffen fühlt oder nicht denkt so, oh mein Gott, ne, da agiert jetzt jemand mal seine Wut aus und nimmt keine Rücksicht, sondern dass es auch, also dass der, ne, also the struggle is real, also so, das ist wirklich dann, und aber was ich eben da auch irgendwie, also auch trotzdem interessanten Take finde, dass wir mit so einer Selbstverständlichkeit uns in unserer Welt aber sowas auch immer zumuten, dass wir immer dann auch funktionieren müssen und dass wir das irgendwie auch immer abfedern können müssen und immer da resilient sein müssen und so weiter. Und das ja vielleicht auch gar nicht der richtige Ansatz unbedingt ist. Also so, ich hatte mal, das ist ewig lange her, hatte ich mal eine Dokumentation gesehen, da ging es irgendwie darum, dass eine Autistin für so einen Pharmaverband, so einen US-amerikanischen, die Wege für Kühe, wie die durch so Gitter laufen müssen, besser geplant hat, damit die nicht so gestresst sind. Und allein diese Perspektive darauf, was alles bedrohlich wahrgenommen werden kann, was irgendwie durch die Enge oder durch irgendwie, ne, durch irgendwelche anderen Parameter, die mit wahrgenommen werden, und was für ein Stress dafür. Ich finde, wir haben eher auch einen gesellschaftlichen Mangel daran. Also, keine Ahnung, ne, dann komm, fahren Sie doch einfach morgens da und dahin und machen Sie das. Und das für manche Menschen ist es jetzt, also, ich sag mal, klassisches Beispiel, wer in Berlin lebt, weiß, wovon ich rede, U8 fahren. Also die U8 ist eine U-Bahn, da kann man schon oft viel Stress erleben. Und dass das, also sowas aber gar nicht so selbstverständlich als eine Hürde oder so mit bedacht wird, sondern entweder man kann mit den Öffentlichen fahren oder man kann nicht fahren. Und nicht unbedingt, dass eben unterschiedliche Intensitäten auch an Stress und belastenden Reizen, dass es das geben kann und dass man das durchaus auch mitdenken kann und dass das man vielleicht auch nicht an jedem Tag gleichermaßen gut abfedern kann. Und also ich persönlich fände das, ich komme ja, habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, aus was für eine Generation ich komme, aber eher aus der Generation mit, na, jetzt stell dich mal nicht so an, ne? Also so dieses, das, es gibt ja schon auch einen Wandel ein bisschen in die Richtung, da mehr Verständnis auch für zu entwickeln. Ich will an der Stelle einfach nur sagen, dass das auch für sehr richtig und sinnvoll halte einfach.
Total. Ne? Ja, um da ganz kurz zuzuschieben, die Dame, von der du gesprochen hast, heißt Temple Grandin und ist Professorin für Professor of Animal Husbandry, also ich denke mal die Haltung von Tieren, und also hat da tatsächlich dann auch zu geforscht, und sind tatsächlich massiv die Unfälle und die Stresshormone und nachweislich alles mögliche bei den Kühen gesunken. Und ich habe dann eben kurz dran gedacht, ich hatte auf LinkedIn ja erzählt, dass ich auf meiner ersten Workation in der Normandie unterwegs war, und dann bin ich so runtergefahren 2 Wochen lang, war dann in Paris und ich hatte so einen richtigen Melter, und ich habe plötzlich gedacht, wie krass ist eigentlich Großstadt, und habe es kaum reguliert bekommen, obwohl ich ja lange in Berlin gewohnt habe. Und dachte, genau das, was du gerade gesagt hast, was ist eigentlich normal, und ist manchmal nicht auch die Welt echt ganz schön krass, in der wir unterwegs sind, und ist die, also sind wir dafür eigentlich gemacht, ne? Ja, also, oder absolut. Stumpft man so ab oder merkt gar nicht, wie einem die Stresshormone immer mehr steigen über viele Jahre, ne?
Absolut. Und dass das nicht so mit berücksichtigt wird. Ich habe eine ähnliche Erfahrung. Ich bin früher mal auch längere Monate in Südostasien wie gereist. Ne? So kann man sich vorstellen, schon im Rucksack hier Hängematte, Strand, und dann nach Berlin zurückzukommen. Und weiß ich auch noch, dass ich verkehrt gefahren bin, auf einmal Osloer Straße, U-Bahn ausgestiegen bin, und da haben sich dann erstmal so zwei Menschen irgendwie geschlagen und ich war so, also ne, wie so eine gehäutete Zwiebel kam ich da noch an aus meinem sanften Sein und Umgebung und da habe ich das erstmal so stark gespürt, ne, natürlich macht man, also man trennt sich ja oder ne, spaltet das ja so ein bisschen ab oder ja, trennt sich so ein bisschen ja von all diesen Eindrücken. Aber eigentlich, wenn man mit all seinen, mit seiner Präsenz und seinen, mit seiner Wahrnehmung offen ist, ist das ja schon auch harte Nummer. Ne? Also ich meine, ich finde die Großstadt trotzdem super, hat ja auch sehr viele Vorteile. Aber trotzdem, gleichzeitig darf ja beides wahr sein, ne? Ja. Dass das auch einfach sehr, ja, dass das seinen Einfluss hat. Genau. Gut, dann. Hören wir doch mal rein in den nächsten
O-Ton. Ja, wir könnten den O-Ton von Bex hören. Bex stellt sich auch selber vor.
Sehr gerne.
Die geneigten LinkedIn-Lesenden könnten auch hier einen Aha-Moment haben.
Mein Name ist Bex und ich bin ein Einhorn. Ein Einhorn, weil ich als schwerbehinderte, autistische, pflegebedürftige Transperson gegründet habe, weil ich ein Team zusammengestellt habe und weil ich überhaupt auf dem ersten Arbeitsmarkt bin. Und mein Motto ist, die beste Rache ist ein gutes Leben, weil als ich mich geoutet habe und als ich meine Diagnose bekam und angefangen habe zu recherchieren, waren die meisten Informationen, die ich bekam, autistische Menschen leiden. Autistische Menschen leiden unter ihrer Gesellschaft, die Gesellschaft leidet unter autistischen Menschen, Beziehungen leiden unter autistischen Menschen, alles war voller Leiden. Und mein Leben als autistische, nicht diagnostizierte Person war nicht einfach, aber es war nicht dauerhaftes Leiden. Und ich wollte nicht nach meiner Diagnose dann damit anfangen, dass mein Leben lang Leiden ist. Und Autismus fühlt sich für mich so an, als ob ich plötzlich mit einem fremden PC konfrontiert wäre. Ich weiß, dass die Ordner da sind, ich weiß, wie die Arbeit funktioniert, ich weiß, dass grundsätzlich alles da sein sollte, ich weiß aber nicht unbedingt wo und jede Person hat ihre eigene individuelle Art und Weise, wie sie ihren eigenen PC sortiert, wie sie Daten benennt, wie sie da Ordner aufbaut und Ordnerstrukturen. Und für mich ist in einer neurotypischen Welt zu leben so, als ob man mir als Linux- und Windows-Person ein MacBook vor die Nase setzt. Es ist ein visuelles Prinzip, es funktioniert ähnlich, es gibt eine Maus und es gibt eine Tastatur, aber die Leisten sind woanders, die Ordner sind anders benannt, die Icons sehen anders aus und ich muss jedes Mal überprüfen, dass ich Dinge auch wirklich dahin tue, wo ich sie herhabe, dass Sachen nochmal und nochmal und nochmal überprüft wurden, dass ich alle meine Schritte bewusst machen muss, damit ich nicht hinterher Datenchaos fabriziere. Und eigentlich ist das eine gute Metapher auch, wie autistisches Navigieren in einer neurotypischen Welt funktioniert. Ich muss alle Dinge mir mehrfach nochmal überprüfen. Ich muss soziale Handlungen überprüfen. Ich muss Situationen analysieren. Ich muss alles gleichzeitig wahrnehmen und ich kann es nicht abschirmen. Und ja, damit entsteht dann natürlich auch eine gewisse Belastung, aber halt kein dauerhaftes Leiden. Und damit autistische Menschen nicht mehr leiden müssen, müssen wir was an Strukturen und gesellschaftlichen Ideen verändern.
Ja, also ich habe tatsächlich auch schon mal einen Vortrag von Bex gesehen auf dem Neurodiversity Pride Day. Florian hat da auch gesprochen. Und genau, es ging auch so um Konflikte in Teams und was sind überhaupt eigentlich Konflikte. Und das war auch total toll aufbereitet, wo ich auch nochmal so die Stärke der Analytik gesehen habe und das Muster erkennt. Ich fand das total, ist mir total hängen geblieben, wie die, ja, Folien aufbereitet waren und ne, wie Bex eben auch erzählte, aus vom eigenen Team und da durchaus auch viele Menschen mit ADHS im Team zu haben und dass man sich vorstellen kann, dass es da auch durchaus, dass viel kommuniziert werden muss. Und die Frage ist, wer hat eigentlich Recht in Anführungsstrichen und gibt es eigentlich ein Recht?
Total. Ach, ich mag das so an unserem Podcast, dass dich diese verschiedenen Stimmen, ich finde, das hat immer noch so ein anderes ein anderes Level der Aufklärung ist, einfach auch ne, aus solchen unterschiedlichen, also von so unterschiedlichen Personen so zu hören, und es wird dadurch irgendwie nochmal anders plastisch und eindrücklich, finde ich. Bin da sehr dankbar für die O-Töne.
Ich auch, und tatsächlich nochmal special thanks an Bex, das war sehr spontan, weil jemand abgesprungen ist, habe ich gestern nachgefragt. Und
soll mal einer sagen, es ist keine spontane Zeit gegeben.
Also Problem-Solving-Skills sehr hoch einzuschätzen hier.
Ja, super, ganz toll. Also vielleicht so zu dem Thema Liebeswelt ist vielleicht auch noch so interessant, dass es Studien dazu gibt, dass so Transgeschlechtlichkeit und Geschlechtsdysphorie offenbar häufiger bei Menschen mit Autismus vorkommt. Bin mir jetzt nicht ganz drin bewandert, was es da für so Theorien und Erklärungsmodelle so gibt bisher. Jetzt, ne, wenn man jetzt ein bisschen so in die, sag mal, einfach so ein bisschen LGBTQ-Plus-Communities geht, was ist da so deine Erfahrung, Katrin? Siehst du da so ein, also Neurodivergenz im größeren Sinne und, ich sag mal, ein bisschen, also diverse Lebens- und Liebesformen und non-binäre oder fluidere oder trans Lebensläufe oder so, da eher.
Ja, ich habe auch keine Quelle vorliegen, habe aber sowohl den Eindruck als auch den Eindruck schon öfter mal bestätigt bekommen, wenn man in queeren Communities fragt oder andersrum in Neurodivergenzforen, dass jeweils die Quote der anderen Gruppe höher ist, als wenn man einfach so in der Gesellschaft sich unterhält.
Also die Quelle kann ich verlinken oder die Studie kann ich verlinken auf
meinen. Also ich würde denken, dass es insofern, also die Neurodivergenz zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass Dinge nicht immer so klassisch wahrgenommen werden, nicht so wie mir das jemand erzählt oder wie es schon immer gemacht wurde, sondern oft wirklich eine sehr eigene Draufsicht und Wahrnehmung, vielleicht auch eine Wahrnehmung von Dingen, die andere noch gar nicht so wahrnehmen oder nicht so intensiv wahrnehmen. Es ist ja nicht so, es ist ja keine Psychose. Es ist ja nicht so, dass Reize wahrgenommen werden, die gar nicht da sind, sondern oft Reize wahrgenommen, die bei anderen unterschwellig laufen oder nicht hörbar, nicht sehbar. Und ich könnte mir vorstellen, also die Forschung geht ja schon dazu, dass man sagt, wir sind eigentlich alle eher bisexuell als heterosexuell, und Geschlecht ist ganz viel auch Erziehungssache und im Kopf, also Gender zumindest, ne, oder Geschlechtswahrnehmung, dass, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein neurodivergentes Gehirn eine gewisse Sensibilität hat, Dinge spürt und wahrnimmt, die für andere so ein bisschen unter der Schwelle dessen, was man sagen darf, was man fühlen darf und so sind, dass das durchaus auch so zusammenhängen könnte, ne? Wenn man feinfühliger ist für so Schwingungen, dass man auch für die inneren Schwingungen von, huch, vielleicht stehe ich auf alle Menschen oder vielleicht stehe ich einfach auf kluge Menschen und nicht auf ein gewisses Geschlechtsorgan.
Oder einfach auf diesen einen Menschen jenseits solcher Geschlechterrollenzuschreibung. Vielleicht gibt es ja, wenn es dann, also in der Verlängerung dieses Gedankens könnte man denken, wenn es vielleicht so eine weniger wichtig ist, wie so bestimmte soziale Codes sozusagen generell funktionieren, vielleicht auch solche eher so gesellschaftlich geprägte Geschlechterrollen auch vielleicht gar nicht so vordergründig wichtig wahrgenommen werden, sondern eher mag ich diesen Menschen, und jetzt mal jenseits davon, also
stimmt,
oder vielleicht ne, so eine Pansexualität, wie nah ist mir dieser Mensch und nicht so sehr die Rolle, die ihm zugeschrieben wird, vielleicht dann schon eher die Rolle oder die Identität, die sich der Mensch dann selber individuell zuschreibt, und das dann sicherlich dann auch mit viel Respekt vor der Individualität, wie wir das ja vorhin auch schon mal so gesagt haben, und würde da zumindest an der Stelle so Sinn machen, aber auch an der Stelle würde ich mich total freuen, wenn es da noch ein Diskurs von Menschen, die da kompetenter sind als oder erfahrener sozusagen sind, da nochmal Gedanken zu hören. Ist ja sicherlich auch ein eher sensibles Thema. Aber fand ich, das gehörte auch noch so ein bisschen mit dazu. Wir hören jetzt nochmal einen O-Ton von Britta Sperling zu dem Thema Abgrenzung, Hochbegabung und Autismusspektrum.
Beschäftigt man sich intensiv mit den Themen Hoch- und Höchstbegabung, wird man früher oder später auch aufs Autismus-Spektrum stoßen. Vor allem in den Bereichen der Differentialdiagnostik sind Fehldiagnosen, aber eben auch Doppeldiagnosen gar nicht mal so selten. wenn Hoch- oder Höchstbegabung zusätzlich mit einer anderen Neurodivergenz, also zum Beispiel dem Autismus-Spektrum oder auch ADHS einhergeht, sprechen wir vom sogenannten twice exceptional, den doppelt außergewöhnlichen. Diese doppelte Außergewöhnlichkeit kann zum Beispiel dem Autisten oder der Autistin dabei helfen, durch die vorhandene intellektuelle hohe Begabung, durch kognitive Strategien ganz ausgeklügelte Coping-Mechanismen zu entwickeln. Das also beispielsweise durch intensives Beobachten und Nachahmen so etwas wie soziale Schemata verinnerlicht werden oder Skripte, wo letztendlich Verhaltensrepertoire und auch Reaktionsweisen mehr oder weniger einstudiert und innerlich abgerufen werden können. Es gilt hier also zu bedenken, dass ein zugrunde liegender Autismus sehr, sehr lange durch hohe kognitive Fähigkeiten maskiert und verdeckt und somit lange unerkannt bleiben kann. Das gegenteilige Phänomen gibt es aber nicht minder selten, nämlich dass Autismus als Fehldiagnose bei nicht erkannter Hochbegabung diagnostiziert wird. Das kann schnell geschehen, wenn Hochbegabung nicht mit den spezifischen Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmalen mitbedacht wird, die einen großen Überschneidungsbereich zum Autismus-Spektrum teilweise aufzeigen können. Wir sprechen hier zum Beispiel von einer starken Präferenz für logische Strukturen, einem sehr lösungsorientierten Denkstil und sehr stark interessengebundenen Aktivitäten, ebenso wie einer Detailgenauigkeit auch in der Wahrnehmung und Mustererkennung. Auch die sensorischen und emotionalen Sensitivitäten und potenziellen Überregbarkeiten sind bei Menschen im Spektrum und auch bei Hoch- und Höchstbegabten immer wieder Thema. Man könnte zusammenfassend also sagen, dass Hoch- und Höchstbegabte Menschen umgangssprachlich gesprochen eher durch so etwas wie autistische Züge auffallen könnten. Ob die dann im jeweiligen Einzelfall für die Stellung einer klinischen Diagnose ausschlaggebend sind, das hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab. Denn hier ist ja die Intensität von diesen sogenannten Autism-like Traits einfach sehr, sehr viel stärker in der Intensität und aber auch natürlich in der Ausprägung des Leidensdrucks und auch den Barrieren und den Schwierigkeiten, die sich infolge daraus ergeben. Also wenn gesellschaftliche, soziale Teilhabe ein Problem wird, wenn starke Identitätskonflikte vorliegen, da muss immer im Einzelfall genau abgewogen werden und dann ist es zu prüfen, welche Kriterien zu welchen Merkmalen, welche Phänomenbereiche letztendlich beschreiben und klassifizieren oder benennen können.
Also es kann zusammen vorkommen, es kann etwas Unterschiedliches sein, es kann gleich aussehen und dann immer jeweils wieder was anderes dahinter stecken. Also auch da umso wichtiger, so genau nachzufragen und genau hinzuschauen und nicht so schnell mit etwas, was einem so ein bisschen, finde das einfach, also Britta ist da natürlich auf so einem Expertenlevel unterwegs. Das ist, glaube ich, natürlich auch nicht für, ich sag mal, so alle unsere HörerInnen gleich wichtig. Aber was ich für alle wichtig finde, ist zu sagen, nur weil etwas ein bisschen so aussieht, heißt nicht, dass es direkt so ist und wirklich es immer sinnvoll ist, bei jedem nochmal individuell zu schauen und nachzufragen, zu gucken, was bedeutet das und auch mal wieder ein Plädoyer dafür, weg von dieser von diesen Schubladen.
Ja, und auch für die Diagnostik, für Menschen, die selber für sich nach Diagnostik suchen, auf den anderen Neurodivergenzthemen genauso, dass eigentlich ein IQ-Test bestenfalls dazugehört zum Bild. Auch zum Beispiel eine ADHS-Diagnostik hängt sehr stark von der Frage der Intelligenz ab, ohne jetzt zu weit auszuschweifen. Aber man denkt ja dann schnell, oh, Menschen mit ADHS sind schlecht in der Schule. Das hängt natürlich maßgeblich mit dem IQ zusammen und ist deswegen total wichtig. Und bei einer Autismusdiagnostik ist es bestenfalls auch Teil dessen. Und wenn das nicht so ist, dass man vielleicht dann bestenfalls das noch on top irgendwo findet.
Okay, super, danke. Dann, ja, lass uns den Schwenk hin machen. Und sollen wir dann direkt den O-Ton hören? Genau, sag doch mal, was hören wir für einen O-Ton?
Wir hören den O-Ton von Birgit Bohle. Die ist Personalvorständin bei der Deutschen Telekom und war bis vor kurzem, die jetzt meinen Lebenslauf ein bisschen kennen, die Chefin meines Chefs. Deswegen konnte ich nachfragen, wusste, dass sie dazu was zu erzählen haben wird. Und den Rest wird sie, denke ich, selber erzählen jetzt in dem Podcast, in dem O-Ton.
Moritz, mein 18-jähriger Sohn, der ist Autist. Und da erlebe ich natürlich, welche Herausforderung es für ihn ist, in der vermeintlich normalen Welt zurechtzukommen. Bei der Diagnose hat's eine Ärztin mir damals so erklärt. Stellen Sie sich einen langen Gang mit vielen offenen Türen im Krankenhaus vor. Sie möchten in den Raum am Ende des Ganges. Die meisten von Ihnen entscheiden sich wahrscheinlich für den direkten Weg, aber Ihr Sohn Moritz, sein Gehirn funktioniert anders. Er wird in jede dieser offenen Türen reinlaufen und so etwas länger brauchen, um anzukommen. Das bedeutet natürlich für ihn auch, dass er im Arbeitsmarkt andere Bedürfnisse und Herausforderungen hat. Er kann sehr klar nicht jeden Beruf ausüben. Und als er mir dann erzählt hat, dass er Müllmann werden möchte, übrigens schon seit seinem 4. Lebensjahr, habe ich ihn sehr darin bestärkt. Denn das ist eine wichtige und eine sinnvolle Aufgabe und die wird er mit seinen Fähigkeiten sehr gut leisten können. Auch bei der Telekom möchten wir neurodivergenten Menschen, und dazu gehört der Autismus, mit ihren Fähigkeiten einen guten Arbeitsplatz bieten. Ein Arbeitsplatz, der zu ihnen passt und ihre Bedürfnisse berücksichtigt. Ich bin sehr gerne Schirmherrin unserer Community für Neurodivergenz geworden. Und wenn ich mich mit der Leiterin dieser Community, der Initiatorin, der Sarah, treffe, mache ich dies nicht wie sonst in der Kantine oder in der Kaffeebar, sondern in meinem Büro, weil laute Umgebung viele Menschen für sie eben Stress bedeutet. Und diese Community möchte damit eben Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass circa 20% aller Menschen neurodivergent sind. Das ist nicht nur der Autismus, das ADHS, auch Legasthenie gehören dazu. Und damit auch ganz viele unserer Kolleginnen und Kollegen bei der Telekom. Wir möchten uns zukünftig sehr viel stärker auf Ihre Bedürfnisse einrichten, zum Beispiel auch schon im Bewerbungsprozess. Extrovertierte, Introvertierte reagieren anders, ein autistischer Mensch sehr anders. Unser Ziel ist es, dass Neurodivergenz nicht als Makel gesehen wird, sondern dass wir ihn als Teil unserer Vielfalt akzeptieren, die uns schließlich bessern.
Danke auch nochmal an Birgit an der Stelle. Ich wusste ja, dass genau Birgit aus einer Doppelrolle erzählen kann. Einmal als Schirmherrin und einmal als Mutter und natürlich auch als Personalvorständin. Und die Arbeit mit der Community, von der sie eben gesprochen hat, hat mir auch während meiner Diversity-Leitungszeit extrem viel Spaß gemacht. Wir haben uns auch mit vielen anderen Firmen ausgetauscht, die inzwischen das Potenzial sehen und sich auf Menschen mit Neurodivergenz einstellen. Bei der Telekom gibt es zwei Länder, die da auch Vorreiter sind, zum Beispiel die in Österreich wird schon lange mit einer Art Personalvermittlung für autistische Menschen gearbeitet, die quasi dort noch angestellt bleiben können und dann in die Telekom reinschnuppern können, aber haben immer noch ihre alte Führungskraft sozusagen und ihr altes Büro, können vielleicht am Anfang so remote arbeiten, müssen auch nicht reinkommen für Bewerbungsgespräche, sondern können das immer noch an ihrem gewohnten Ort machen. Und so können sich die neuen Telekom-Führungskräfte und die Personen, die bei der Telekom arbeiten wollen, aneinander gewöhnen, schon mal so ein bisschen gucken und dann erst startet das wirkliche Arbeitsverhältnis. Und das klappt wirklich gut. Und die SAP zum Beispiel, die haben den Bewerbungsprozess insofern verändert, dass sie gesagt haben, ihr könnt euch direkt bei uns melden. Ihr müsst euch nicht auf eine bestimmte Stelle melden. Ihr könnt sagen, was ihr könnt. Und wir erstellen unter Umständen sogar eine Stelle, die dann genau dazu auch gut passt. Und bei IKEA habe ich letztens gelesen, die haben nochmal so einen Bewerbungsbot erstellt, der auf der reinen Sachebene die Unterhaltung führt und eben für einen ziemlich langen Zeitraum auch diese ganzen sozialen Dinge erstmal ein bisschen ausschaltet, dass man rein sachlich sich erstmal durch einen gewissen Prozess klicken kann, und haben das auch Neurodivergenz inklusiv genannt. Also die Firmen arbeiten dran und es braucht nicht immer die großen Umstellungen. Manchmal kann es auch nur sein, zu wissen, dass nicht alle Menschen in Großraumbüros gut zurechtkommen, dass man, wenn man das Noise Cancelling Kopfhörer hilfreich sein können, ne, dass es Rückzugsräume braucht. Und genau, also, und ich denke, es reicht schon, wenn viele Menschen in verantwortungsvollen Positionen, also Führungskräfte, Personalverantwortliche, so einen Podcast hören und in Zukunft vielleicht erstmal interessierte Fragen haben oder ein Interesse und nicht nur an Telefonbücher denken.
Es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass sich da sowas tut und dass es da schon auch so mehr Aufklärung gibt. Ich finde, die Frage, die wir ja auch öfter gestellt bekommen, soll man denn überhaupt sagen, dass man neurodivergent ist, soll man sagen, dass man ADHS hat oder in diesem Fall Autismus? Und das ist ja, ne, so typisch, dass man aus unserer Position immer sagt, kommt immer drauf an oder kann man nicht unbedingt so pauschal sagen. Wenn aber jetzt ein Unternehmen, eine Firma so von sich aus schon auch ein bisschen signalisiert, da gibt es einfach ein Bewusstsein und eine Akzeptanz und eine Offenheit, dann macht es das natürlich sehr viel leichter und das ist natürlich auch für alle Seiten dann leichter eben ja erfolgreich zu sein. Und ich finde, das passt ja auch mal so ganz gut dazu, das auch mit Liebesbeziehungen zu vergleichen, ne? Wäre auch so die Frage, sollte ich das irgendwie beim Dating sagen oder nicht? Und auch da, ich glaube, je aufgeklärter und je selbstbewusster man selbst damit ist, desto eher würde ich da ja sagen. Also ich würde das, glaube ich, nicht einfach nur so ein Wort in den Raum stellen und es dann mal so dem Zufall überlassen, was daran alles so geheftet wird für Assoziationen. Aber zu sagen, ich bin von meinem Typus her eher direkt, ich bin sehr ehrlich, ich mag es lieber irgendwie klar strukturiert und Rituale sind mir wichtig, dass man dann natürlich auch eher den passenden Deckel zu seinem Topf findet, ist natürlich auch sinnvoll. Und dann, glaube ich, muss es auch gar nicht negativ sein, wenn man sagt, und das sind meine autistischen Züge oder so, oder das sind meine eher autistischen Eigenschaften. Das sage ich, und dann ist es noch vorsichtig, ne? Also vielleicht ist es auch in ein paar Jahren ganz normal, das zu sagen, ohne dass man da befürchten muss, mit so Stereotypen stigmatisiert zu werden. Und ja, genau, müsste nicht grundsätzlich im Wege stehen.
Ich würde an der Stelle einmal auf unsere allererste Folge, beziehungsweise die erste inhaltliche nach unserer Einstiegsfolge Mental Health bei der Arbeit, sage ich, oder worüber dürfen wir sprechen, so heißt sie, nochmal verweisen. Ich glaube, die ist wirklich gut geworden und sagt nochmal, man kann auch, so ähnlich wie du das ja gerade auch angeschnitten hast, ne, man kann auch über Diagnosen auf der Arbeit sprechen, ohne über Diagnosen zu sprechen, sondern darüber, was brauche ich, um hier gut arbeiten zu können, was brauche ich für meine Leistungsfähigkeit. Und es ist auch hilfreich für Führungskräfte, so drauf zu gucken und zu sagen, wir wollen hier alle irgendwie leistungsfähig und gesund arbeiten und welche Rahmenbedingungen brauchst du dafür, was erwarte ich aber auch, ne? Was brauchen wir fürs Miteinander, was sind Regeln, ohne dass man von normal und unnormal und von Diagnosen sprechen muss.
Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Habe auf jeden Fall auch wieder das Gefühl, dass wir in so ein Thema gut eingetaucht sind und ich auch wieder schlauer rausgehe aus der Podcast-Aufnahme, als ich reingegangen bin. Und das freut mich.
Mir geht mir auch so. Ich habe gerade kurz gedacht, interessanterweise ist es wenn ich es vergleiche mit der Dynamik in der ADHS-Folge, so eine sanftere oder ruhigere Folge geworden, ne? Oder so bedächtiger. Und finde das ganz spannend, dass es irgendwie auch zum Thema passt, wie sich unser Gespräch entwickelt und so. Wir verlinken auch nochmal eine Seite, die heißt Embrace Autism, die ist englischsprachig, aber auch hat verschiedene Tests und auch nochmal eine Auflistung von Stärken und Schwächen und ist sehr community-oriented geschrieben. Ist eine tolle Quelle und auch ansonsten natürlich von allen, die ihr heute gehört habt, Profile und ja. Die ADHS-Folge können wir auch nochmal in die Shownotes hauen.
Super. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Punkt.
Super, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. Bis dann. Tschüss.
Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.